Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Von ist abgeschafft. Österreichs widersprüchliche Umgang mit dem Adel. Ein Feature von Stefan May.
In der Musik kommt der Adel in Österreich noch vor, wie im Kaiserwalzer von Johann Strauss. Aus dem öffentlichen Leben ist er verschwunden. Doch es gibt ihn noch, oder korrekter, die Angehörigen einst aristokratischer Familien. Nicht mehr erkennbar am Adelsprädikat, wohl aber am Namen und an so manchem Accessoire noblen Understatements.
Spätestens nach 1945, als ja auch sehr viele Nachbarländer enteignet haben, viele nach Österreich dann auch geflüchtet sind, hier mit Null beginnen mussten, durch Erbteilungen etc., ist der Adel an sich ja nicht mehr so eine Familie, die seit Jahrhunderten auf ihren Besitzungen sitzt. Das ist ja mittlerweile ja schon fast die Ausnahme. Sondern das sind verstreut in allen möglichen Berufen, allen möglichen Lebensumständen, Arme, Reiche, Mittelschicht. Also das kann man jetzt als homogene Gruppe so nicht mehr definieren.
Sagt die Historikerin Gudula Walterskirchen. Sie hat das Buch Adel in Österreich heute geschrieben.
Er hat sich mit der Republik abgefunden. Man passte sich an die neuen Verhältnisse aufgrund der mangelnden Alternativen an. Gänzlich mit der Republik ausgesöhnt hat sich der Adel aber nicht. Denn die Republik erkennt seine auf Geburt beruhende Elitefunktion nicht an, sondern bildet ihre Elite auf Basis eines breiten Wettbewerbs.
Exakt heute vor 100 Jahren war das förmliche Ende aller Privilegien Kraft Geburt gekommen. Paragraf 1 des Adelsaufhebungsgesetzes vom 3. April 1919 bestimmte:
Der Adel, seine äußeren Ehrenvorzüge sowie bloß zur Auszeichnung verliehene, mit einer amtlichen Stellung, dem Beruf oder einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Befähigung nicht im Zusammenhange stehenden Titel und Würden und die damit verbundenen Ehrenvorzüge österreichischer Staatsbürger werden aufgehoben.
Ein nachgerade revolutionärer Akt. Man würde ihn den harmoniebedürftigen Österreichern gar nicht zutrauen.
Abgezielt hatte schon darauf, dass man eine privilegierte Klasse, die diese Privilegien natürlich auch spüren hat lassen und ausgenützt hat, ein gewisser Revanchegedanke mitgeschwungen hat.
So die Erklärung von Gudula Walterskirchen. Ihr Historikerkollege Hannes Leidinger sieht den Grund für die Schärfe des Gesetzes beim letzten österreichischen Kaiser Karl. Dieser hatte zwar im November 1918 seinen Amtsverzicht kundgetan, aber 4 Monate später wollte er davon nichts mehr wissen. Am 24. März 1919, bereits auf dem Weg ins Schweizer Exil, widerrief er seinen Amtsverzicht im sogenannten Feldkircher Manifest.
Karl hat nicht auf seine Rechte verzichtet, hat nicht abgedankt und man hat Angst vor monarchistischen Verschwörungen. Das ist durchaus ein Thema. Man hat aber vor allem Angst, dass das international noch ein Problem werden könnte und dass damit eigentlich die Grundregeln der Republik noch nicht außer Frage stehen. Die Republik reagiert darauf, reagiert auf diese Kampfansage. Es ist diese Haltung Karls und seiner Familie. Unter diesen Bedingungen zieht die Republik von sich aus einen Schlussstrich. Man könnte sagen, eine Gegenreaktion auf die Haltung Karls.
Am 3. April 1919 wird nicht nur das Adelsaufhebungsgesetz beschlossen, sondern gleichzeitig auch das sogenannte Habsburgergesetz, das alle Herrschaftsrechte der Habsburger für aufgehoben erklärt. Und?
Im Interesse der Sicherheit der Republik werden der ehemalige Träger der Krone und die sonstigen Mitglieder des Hauses Habsburg-Lothringen diese, soweit sie nicht auf ihre Mitgliedschaft zu diesem Hause und auf alle aus ihr gefolgerten Herrschaftsansprüche ausdrücklich verzichtet und sich als getreue Staatsbürger der Republik bekannt haben, des Landes verwiesen.
Wie ernst es der jungen Republik mit ihrem Schlussstrich unter die jüngste Vergangenheit war, zeigt die Tatsache, dass sowohl das Habsburgergesetz wie auch das Adelsaufhebungsgesetz Verfassungsrang haben. Von solch radikalen Bestimmungen war Deutschland zur selben Zeit weit entfernt, wenngleich dort genauso wie in Österreich der Übergang von der Monarchie zur Republik nicht glatt verlief. Allerdings lag das nicht an Kaiser Wilhelm, der sich schon vor der Revolution nach Belgien abgesetzt hatte.
Es gab keine Restaurationsversuche in dem Ausmaß. Was passiert ist, ist eher, dass die Aristokratie allmählich einsickert in jene rechtskonservativen Organisationen, in denen sie dann entweder für oder sehr viel öfter gegen die Republik tätig ist. Liegt wohl auch daran, dass diese Majestäten in Deutschland wohl schon durch die Reichsgründung von 1871 in ihren Möglichkeiten sehr beschränkt waren, sodass sich die Frage im Wesentlichen auf die Hohenzollern reduziert hat. Und die Hohenzollern haben in dieser Hinsicht keine restaurative Kraft dargestellt. Wir haben keinen Restaurationsversuch von Wilhelm. Er kehrt nicht zurück nach Berlin. Er kehrt nicht zurück in irgendeine andere Stadt und versucht hier noch einmal den Aufstand.
Anders als Karl, der über Ungarn versucht, nochmals an die Macht zu kommen. Karls Sohn Otto lebte später als CSU-Politiker in Bayern und durfte als deutscher Staatsbürger weiterhin sein Von im Namen führen. Als er allerdings Anfang der 1960er Jahre nach Österreich einreisen wollte, entbrannte politischer Streit darüber, ob seine Verzichtserklärung für eine Einreise ausreiche. Denn Otto hatte seinen gerade geborenen Sohn als Erzherzog ins deutsche Taufregister eintragen lassen. Befremdlich, findet der Wiener Staatsrechtsprofessor Gerhard Strejcek.
Damals hat man tatsächlich noch einmal das Habsburgergesetz novelliert im Jahr 1963 und hat dort hineingeschrieben, dass es die Bundesregierung mit dem Hauptausschuss des Nationalrates ist, die das entscheiden müssen. Aber seit eben Otto Habsburg nicht mehr lebt und nachdem eben auch alle seine Brüder das längst abgegeben hatten schon vor ihm und auch sein Sohn Karl, der jetzt das formelle Oberhaupt meines Wissens ist, ist es in Wahrheit obsolet. Aber es ist formell halt immer noch im Rechtsbestand und Österreich ist auch völkerrechtlich verpflichtet, dieses Gesetz aufrecht zu erhalten.
Nicht nur das. Im Bundespräsidentenwahlgesetz war es den Habsburgern, sogar wenn sie auf alle Herrschaftsansprüche verzichtet hatten und somit österreichische Staatsbürger sein durften, untersagt, sich zum Staatsoberhaupt wählen zu lassen.
Im Prinzip hat mich diese Ausgrenzung der Familie etwas geärgert,
bekennt Ulrich Habsburg-Lothringen.
Mein einziger männlicher Enkelsohn, der hatte gerade Erstkommunion. Das war auf der Lastenschule in der Steiermark, weil meine ganzen Kinder sind Steirer geworden und Enkelkinder noch dazu. Und die haben mir gedacht, was haben eigentlich die verbrochen, dass sie nicht Bundespräsident werden dürfen.
Ulrich Habsburg-Lothringen fühlte sich und seine Familie ungerecht behandelt und legte vor 10 Jahren Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ein. Gemeinsam mit seiner Schwiegertochter, die das passive Wahlrecht zum Amt des Bundespräsidenten mit ihrer Einheirat ins Haus Habsburg verloren hatte. Der Gesetzestext lautete zu jenem Zeitpunkt:
Ausgeschlossen von der Wählbarkeit sind Mitglieder regierender Häuser oder solcher Familien, die ehemals regiert haben.
Das war ein Gesetz, das ja nicht nur die Habsburger betroffen hat, das hat alle Menschen auf der Welt betroffen, wenn sie österreichische Staatsbürger wären, deren Vorfahren irgendwo einmal regiert haben. Und mein Anwalt hat das auch hineingeschrieben in die Begründung, dass auch Nachfahren von Ashanti-Fürsten, wenn sie nach Österreich kommen, da müsste das auch geprüft werden.
Habsburgs Argument: In Österreich dürfe jedermann alles werden, selbst ehemalige Nationalsozialisten. Nur ihm werde das Amt des Bundespräsidenten verwehrt.
Es ist komisch. Zum Beispiel die Kommunisten der Steiermark haben mich verteidigt. Es ist natürlich so, ich bin relativ gut konnotiert im linken Bereich.
Ulrich Habsburg-Lothringen lebt in Wolfsberg, einer Bezirkshauptstadt in Kärnten. Hier kennt man ihn, denn er ist einer, der sich in die öffentliche Diskussion einmischt. Im Stadtparlament hatte er ein Mandat für die Grünen inne. Allerdings wohnt er nicht im Schloss, hoch über dem Stadtkern. Dort residiert die Familie Henkel-Donnersmarck. Die Habsburgs wohnen in einem einstöckigen Anwesen mit Garten rundherum an einem Kreisverkehr der Durchzugsstraße. Sein juristischer Kampf für eine Kandidatur zum Bundespräsidenten hat ihm und seinem Anliegen Beachtung in aller Welt eingebracht. Von einer sanften Guillotine im österreichischen Gesetz schrieb damals die französische Tageszeitung Le Monde. Im Inland hat Habsburg-Lothringen ebenso reichlich Unterstützung wie Hass erfahren. Von einer Parteikollegin sollen angeblich diese Worte in einem Brief stammen, der Habsburg-Lothringen veranlasste, aus der Partei der Grünen auszutreten.
Dass sie sich immer wieder in der Öffentlichkeit so hervortun, tun, ist schon sehr bemerkenswert. Gehören Sie doch einem Ahnenzweig an, der selbst verschuldet die letzten Jahrhunderte nur Idioten und Versager hervorgebracht hat. Außerdem habt ihr einen Weltkrieg angezettelt und seid somit für millionenfachen Tod und Elend verantwortlich. Noch dazu ist im Gegensatz zu den Verantwortlichen des Zweiten Weltkriegs keiner von eurer Sippe dafür zur Verantwortung gezogen worden.
Der Verfassungsgerichtshof hat Habsburgs Beschwerde zwar aus formalrechtlichen Gründen zurückgewiesen, doch wenig später beschlossen alle Parlamentsparteien, den betreffenden Habsburger Artikel zu streichen. Seit 2011 können sich die Habsburger auch um das Amt des Bundespräsidenten bewerben. Mit einem Namen, der Gewicht und Signalwirkung hat im Land. Nicht immer zum Vorteil seiner Träger.
Habe ich mich im Jahre 82 beworben als Professor an der Universität für Bodenkultur, für Forsttechnik. Ich war der Einzige, der ein Doktorat hatte. Ich kam nicht einmal einen Dreiervorschlag von 6 Leuten. Hat mir ein Kollege gesagt, der dann Professor geworden ist, ja, der Name was.
Diplom-Ingenieur Dr. U. Habsburg-Lothringen, Zivilingenieur für Forst- und Holzwirtschaft, gerichtlich beeideter Sachverständiger, steht auf einer Tafel am Tor zu seinem Anwesen. Gesetzeskonform ohne von im Namen.
Mir ist das an und für sich genau genommen egal. Ich stehe zur Republik. Man könnte sich jetzt den 3.4. als Datum nehmen, das Habsburger Gesetz so zu ändern wie in Deutschland. Ich möchte meine Rechte ausüben können, ohne schlechter gestellt zu werden, weil ich einmal der herrschenden Klasse angehört habe.
Gemeint ist der alte Familienbesitz. 1919 wurde der österreichische Adel nicht enteignet, Ausnahme die Habsburger. Das Habsburger Gesetz bestimmte, dass zwar nicht deren Privatvermögen, aber das staatseigene Vermögen auf die Republik übergeht, ähnlich wie bei den Hohenzollern in Deutschland. Und die Familienfideikommisse. Sie hatte die Republik zur Entschädigung von Kriegsopfern vorgesehen. Der Historiker Hannes Leidinger:
Es handelt sich hier um große Domänen mit unglaublich viel Land. Agrarforstbesitz, es geht um Schlösser, es geht selbstverständlich dann auch um Sachwerte, um Häuser. Das ist die Idee der Fideikommiss, dass es erhalten bleibt in der Gesamtheit, also nicht veräußert geteilt werden kann, sondern nur die Nutzungsrechte genossen werden können. Auch keine Verschuldung. Es hat sich schon der Mann von der Maria Theresia, als er begonnen hat mit dieser Fondsstruktur, gut überlegt, damit die Habsburger sich wenigstens persönlich nicht komplett verschulden. Und dann anfangen plötzlich Hypotheken darauf zu geben, weil sie beim nächsten Krieg auch auf das eigene Vermögen zugreifen. Wäre ja alles denkbar gewesen.
Seit nunmehr 100 Jahren kämpfen die Habsburger erfolglos um die Rückübertragung dieses sogenannten gebundenen Vermögens. In einer Biografie über Ulrich Habsburg ist von Geld- und Sachforderungen der Familie von bis zu 200 Millionen Euro zu lesen. Das Haus Habsburg verlange neben Schlössern und Zinshäusern auch 27.000 Hektar Grund zurück. Habsburg vergleicht Deutschland mit Österreich.
Spätestens bis zum Jahr 1926 haben alle die deutschen Staaten sich mit ihren Fürstenhäusern geeinigt. Das Grundprinzip war, die Schlösser, die Museen mit den Sammlungen, das ist an den Staat gegangen und das andere ist bei den ehemaligen Herrscherfamilien geblieben. Bei uns ist das alles unmöglich.
Vor allem beim Grundbesitz haben die Habsburger in Österreich ganz andere Verluste erlitten als etwa die Hohenzollern in Deutschland. Hinzu kommt der Verlust der historischen Anrede. Als Angehöriger einer habsburgischen Seitenlinie wäre Ulrich Habsburg-Lothringen Erzherzog, wenn der Adel in Österreich heute noch bestünde. Doch legt er nach eigenen Angaben keinen Wert auf solche Anreden. Die Kellnerin im Braugasthof von Wolfsberg wohl auch nicht.
Ich habe den Herrn Ulrich Habsburg gerade vor kurzem zu Gast gehabt, mit einem Vortrag. Aber ich habe eigentlich nicht mit Hoheit angesprochen. Aber ich war sehr stolz, dass er mir ein Buch gegeben hat mit seiner persönlichen Widmung, weil ich ein absoluter Habsburg-Fan bin. Er ist ein überzeugter Grüner, also ein ganz erfolgsnaher Mensch. Die Familie Henkel ist schon eher Graf, Gräfin.
Das mag im städtischen Milieu anders sein als auf dem Land in Österreich, wo die alten Adelstitel von der Bevölkerung noch verwendet werden. Die Familie Montecuccoli hat ihren Familiensitz im niederösterreichischen Prinzersdorf. Felix Montecuccoli ist Präsident der Land- und Forstbetriebe Österreich.
Die einen sagen Diplom-Ingenieur, die anderen sagen Präsident. Viele sind froh, dass ich jetzt einen offiziellen Titel der Republik bekommen habe als Ökonomierat, weil das enthebt sich sozusagen jedes Zwiespalt. Manches verwenden auch den historischen Titel des Grafen und manche leben damit, manche leben nicht damit. Ich lebe damit, dass es verwendet wird. Ich verwehre es keinem, ich fordere aber keinen dazu auf, das zu tun.
Und was sagt das Volk? Im Zentrum von Pottenbrunn in Niederösterreich steht nicht die Kirche, sondern ein weißes Wasserschloss. An einer akkurat geschnittenen Hecke sitzt ein Schwan in der Frühlingssonne. Hinter diesen Mauern wohnt die Familie Trautmannsdorf. Mit der Anrede halten es die Pottenbrunner unterschiedlich.
Ganz normal wie in Anton, denke ich mal.
Eher aus Graf. Ja, ich meine, ich habe selten was mit einer zum tun, aber man redet schon vom Graf.
Ich bin nicht da vom Ort, darum habe ich eigentlich wenig damit zu tun und habe es noch nie irgendwie angesprochen. Aber ich glaube, wenn es ansprechen würde, auch mit Graf.
Es gibt keine Grafen in Österreich. Aber manche sagen Herr Graf, nicht? Aber normal ist ja kein Graf mehr. Ich sage Herr Doktor, so wie man betrifft. Nicht?
Drinnen im Renaissance-Schloss steht der Hausherr, der Land- und Forstwirt Johannes Trautmannsdorf, auf dem obersten Treppenabsatz und zeigt auf die Gemälde an den Wänden.
Das ist unser prominenteste Vorfahre. Er war der kaiserliche Delegierte beim Westfälischen Frieden. Ihm ist es zu verdanken, dass dieser Friede rasch und relativ günstig für Österreich, also für das Kaiserhaus, entschieden wurde. Er wurde natürlich dafür auch fürstlich entlohnt und hat eben den Besitz in Böhmen als Belohnung mehr oder weniger erhalten. Das ist meine Urgroßmutter und das ist eine Urgroßmutter geborene Herberstein.
Auch im Salon hängen Familienporträts, die Trautmannsdorf nach eigenen Angaben aber auf Auktionen ersteigert hat. Er ist wie seine Vorfahren zweifellos der vornehme Herr im Dorf. Aber wie spricht man ihn an in der Republik, die das Von verboten hat?
Die lokale Bevölkerung, da nennen mich die Bauern, ich bin auch nichts anderes als ein Bauer, die nennen mich nach wie vor Herr Graf und ich schreite dagegen natürlich nicht ein. Aber viele andere sagen mir nichts. Ich habe glücklicherweise einen akademischen Titel erworben und ich sage mir dann Herr Doktor. Beides ist mir vollkommen recht und gleichgültig.
Sie selbst, die aus einstigen Adelsgeschlechtern stammenden Österreicher, dürfen ihre Titel nicht führen. Im Paragraphen 2 des Adelsaufhebungsgesetzes wird Zuwiderhandeln mit einer Verwaltungsstrafe belegt.
Die Führung dieser Adelsbezeichnungen, Titel und Würden ist untersagt. Übertretungen werden von den politischen Behörden mit Geld bis zu 20.000 Kronen oder Arrest bis zu 6 Monaten bestraft.
Dieser Kronenbetrag liegt heute bei umgerechnet 14 Cent. Deshalb wollte eine Initiative der Grünen vor 4 Jahren eine Verschärfung der Sanktion. Da aber die Norm im Verfassungsrang steht, würde jede Änderung eine Zweidrittelmehrheit im Nationalrat benötigen. Theoretisch könne man es sich also erlauben, Prinz oder Baron auf die Visitenkarte zu schreiben und lediglich mit einer Ermahnung davon zu kommen, meint der Staatsrechtler Gerhard Strejcek.
Da gibt es dann unterschiedliche juristische Ansichten, aber die herrschende ist die, dass aufgrund dieser festliegenden Kronenwährung eine Strafe in Euro nicht ausgesprochen werden kann und damit ist dieses Gesetz in diesem Punkt unanwendbar. Bei Todesanzeigen zum Beispiel wird es nicht verfolgt, ist mir aufgefallen, schon aus Pietätsgründen. Unlängst ist ein prominentes Mitglied unserer Fakultät verstorben, der Professor Schwind, und da stand dann Freiherr von Schwind und Ähnliches. Und theoretisch war das nicht erlaubt und man hätte es aufgreifen können, aber das wird unterlassen von den Behörden.
Strenger würden laut Strejcek derzeit die Personenstandsbehörden im Zuge des Aufbaus eines zentralen Wähler- und Melderegisters vorgehen.
Anlässlich, glaube ich, dieser Überprüfungen kommen oft die Behörden drauf, dass hier dubiose Titel geführt werden. Und das kann eigentlich theoretisch auch den Bundespräsidenten Van der Bellen betreffen, weil man da auch im Unklaren ist, ob das nicht möglicherweise ein Adelstitel ist, der sich dann noch bis in die heutigen Tage geschleppt hat. Also vielleicht wird aus Van der Bellen dann Bellen.
Ausländische Adelige müssen hingegen nicht um ihren Adelstitel fürchten, wenn sie nach Österreich kommen. Sie können darauf beharren, im amtlichen Verkehr oder bei offiziellen Anlässen, etwa als Graf Lambsdorff, angesprochen zu werden.
Aber natürlich jemand, der nach Österreich umzieht und auch die Staatsbürgerschaft erwirbt, muss es dann sich gefallen lassen, dass dann ein Titel, der ihm als Adelstitel verstanden wird, nicht mehr als beigesetzt gilt, dem Namen. Also sprich, dann wird halt aus dem Graf Lambsdorff ein Herr Lambsdorff.
Rund um die Adelsaufhebung in Österreich mag vieles kurios wirken. Doch es gibt viele Menschen im Land, denen die Einhaltung dieser Bestimmungen wichtig ist. Christian Schachner ist Beamter der Stadt Wien und im Milizkader des österreichischen Bundesheeres beordert, also Reserveunteroffizier. Bei einer Veranstaltung seines Verbandes war auch eine Dame aus dem Haus Habsburg zu Gast.
Und die ist dort, und das habe ich sehr, sehr seltsam gefunden, eben auch von Angehörigen des österreichischen Bundesheers in Uniform mit Eure kaiserliche Hoheit angesprochen worden. Ich habe das eigentlich sehr unpassend empfunden, dass Angehörige des Bundesheers, die vereidigt sind auf die Republik, jemanden aus dem Adelsstand eben entsprechend so ansprechen, wo es eben bei uns in Österreich eigentlich den Adelsstand de facto nicht mehr geben kann.
100 Jahre nach dem Verbot scheint es, als habe man in Österreich auch offiziell immer weniger Berührungsängste mit Adelsprädikaten. Als Ende des vorigen Jahres ein ehemals Adeliger in Niederösterreich eine Bluttat beging, schrieben zahlreiche Medien, Graf Tono habe den Dreifachmord gestanden. Und den Ehrenschutz des diesjährigen Kaiserballs in Korneuburg hat laut offizieller Einladung SKKH Karl von Habsburg übernommen. SKKH steht für Seine Kaiserlich-Königliche Hoheit. Der derzeitige Chef des Hauses Karl Habsburg, Sohn von Otto, hatte einst seiner Auserwählten einen Heiratsantrag just in der Wiener Kapuzinergruft gemacht. Umgeben von den Prunksarkophagen seiner Vorfahren hatte er sie gefragt, ob sie einmal hier bestattet sein wolle.
Der verzweifelte Karl greift zum Karl. Aber schon hat Karl Karl genommen, da erscheint Karl mit Karl auf den Karl und wirft Karl auf Karl in den Karl.
Ein Text des österreichischen Schriftstellers Konrad Beyer, vertont von Paul Skripek, vorgetragen von der Schauspielerin Johanna Orsini Rosenberg. Sie gehört zu jenen, die sich nicht in Adelskreisen bewegen.
Und dem Karl erscheint.
Kowal.
Also ich komme aus einem sehr freigeistigen, künstlerischen Haushalt, würde ich einmal sagen. Und daher spielt es für mich überhaupt keine Rolle. Aber ich kann nicht leugnen, dass ich Großeltern habe, eine Familiengeschichte, die einfach da ist, mit der ich mich aber eigentlich erst später und als Erwachsene mehr auseinandergesetzt habe. Oder auch mit dem Schauspiel plötzlich gemerkt habe, dass ich eine gewisse Sprache oder gewisse Töne beherrsche, die andere vielleicht nicht so beherrschen.
Mitunter bekomme sie Post, in der sie mit Adelstitel angesprochen werde. Das halte sie aber für absurd, sagt Orsini Rosenberg. Ihr Name hat bisher unterschiedliche Reaktionen ausgelöst.
Dann haben mir Leute auch gesagt, mit dem Namen, da kannst du keine Karriere machen, weil das eben zu geprägt ist. Und das habe ich schon erlebt, dass man sich denkt, dass man nicht ernst genommen wird. In Italien ist es auch lustig, wenn man in ein Hotel geht und Orsini heißt, da klingeln natürlich irgendwelche Glocken, obwohl wir gar nicht echte Orsini sind. Na, weil Orsini ist, glaube ich, in Italien ein ganz hohes Adelsgeschlecht, die auch sehr, sich, glaube ich, sehr viel darauf einbilden. Meine Großmutter hat nur erzählt, dass die echten italienischen Orsinis die Orsini Rosenbergs immer gemieden haben auf diversen Festen.
Feste, die sie selbst meidet. Im vorigen Jahrhundert erlebte der Adel in Österreich eine kurze Renaissance. In der Zeit des katholisch-autoritären Ständestaates zwischen 1934 und 1938 bis zum Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland. Der Historiker Hannes Leidinger spricht von einer Rearistokratisierung, weil damals die beiden Gesetze von 1919 aufgehoben wurden. In der Führung der paramilitärischen Organisationen fanden sich viele Adelige.
Heimwehrführer spielen eine große Rolle. Man denke an Starnberg, aber viele andere können da genannt werden, die teilweise dann auch sehr wohl changieren zwischen Deutschnationalismus, österreichisch-faschistischerem Gedankengut, aber auch legitimistischem Gedankengut, also durchaus monarchistischem Gedankengut. In Summe kehren sie zurück.
Die Rechtsüberleitung nach dem Zweiten Weltkrieg setzte die beiden Gesetze von 1919 allerdings wieder in Kraft. Viele Aristokraten seien Mitte des vorigen Jahrhunderts autoritären Feindbildern erlegen und verführbar gewesen.
So gesehen war dieses Zusammengehen von größeren Gruppen der Aristokratie mit diesem autoritären Staat der 1930er Jahre auch kein Zufall. Ebenso wenig wie es kein Zufall war, dass es auch nicht an Annäherungen von Aristokraten an den Nationalsozialismus gefehlt hat. Aber das gilt für alle. Die Aristokraten sind hier nicht anders als die österreichische Bevölkerung. Der Grundbefund der Volks- und Kultur bleibt.
Denn es gibt auch da Gegenbeispiele. Johannes Trautmannsdorf nennt seine Eltern, die als Angehörige einer Widerstandsgruppe mit 11 anderen noch im April 1945 in St. Pölten von den Nazis hingerichtet wurden.
Das Schöne an der Gruppe war, dass also Bauern dabei waren, Kommunisten dabei waren, Sozialisten, also eine breit gestreute Gruppe. Und das einzige Ziel, das sie vereint hat, war die Gegnerschaft zum Nationalsozialismus.
Trautmannsdorf war 11 Jahre alt, als seine Eltern ermordet wurden.
Zunächst sind wir verwildert. Am Schlossdeich hatten die Russen eine ganze Anzahl von Türblättern auf den Deich geschmissen. Und jeder Lausbub von uns hat dann so eine Türe sich angeeignet. Und wir sind mit Stangen herumgefahren. Und auch die Bilder sind zum Teil in den Deich geworfen worden. Die Russen haben dann mit Mauerbrocken, aber auch mit Pistolen drauf geschossen. Und da sind wir Lausbuben eben herumgestackt. Und im Moment, wo einer sich einem Bild genähert hat, haben die Russen aufgehört zu schießen, haben uns ohne weiteres die Bilder herausfischen lassen. Die hier hatte zum Beispiel ein Pistolenloch im Mund. Und da haben wir uns dann einen Scherz gemacht, eine Zigarette hineinzustecken. Und das ist wieder vorbildlich restauriert worden.
Genauso wie das Benehmen des verwilderten Jungen. Denn der einstige Adel in Österreich hält nach wie vor bestimmte Werte hoch, sagt Felix Montecuccoli.
Ich habe mich bemüht, meinen Kindern weiterzugeben ein Bewusstsein für historisches Erbe, aber auch für historische Zusammenhänge. Ganz besonders als Bewirtschafter von Waldflächen, von Forst, leben wir immer aus der Geschichte heraus, weil ich lebe heute von den Entscheidungen und den Leistungen meines Groß- und Urgroßvaters. Die Entscheidungen, die ich heute treffe und die Leistungen, die ich heute mache im Wald, werden meinem Enkel und Urenkel zugutekommen.
Geschichte und Familie sind, allen historischen Umwälzungen zum Trotz, ungebrochen die Grundwerte, die in den Familien des alten Adels gepflegt werden. Hinzu kommt die Religion. In Österreich ist es die katholische. Aber auch da ist vieles im Wandel, sagt Johannes Trautmannsdorf.
Wenn ich das bei meinen eigenen Nachkommen betrachte, nimmt das eigentlich von Generation zu Generation ab. Ein Urenkelkind von mir zum Beispiel ist nicht mehr getauft worden, was noch vor 30 Jahren eine Sensation gewesen wäre. Aber heute ist es eigentlich selbstverständlich.
Eines ist kaum verändert. Man bleibt gerne unter sich, heiratet in den eigenen Kreisen, ist untereinander per Du und legt Wert auf den Zusammenhalt innerhalb der größeren Familie. Nichts Besonderes, meint Felix Montecuccoli.
Ich glaube, wenn man von außen drauf schaut, kann man durchaus den Eindruck haben, dass es ein Verhaltenskodex ist. Von innen betrachtet ist es der normale Umgang miteinander, so wie wir erzogen sind. Dass man sich höflich begegnet, dass man respektvoll begegnet, dem Älteren, den Damen gegenüber.
100 Jahre ist es her, dass die Republik Österreich die Vorrechte des Adels abgeschafft hat. Der Adel sollte sich nicht mehr vom Volk unterscheiden. Aber es gibt Vergangenheiten, die vergehen nicht so einfach.
Von ist abgeschafft. Österreichs widersprüchlicher Umgang mit dem Adel. Ein Feature von Stefan May. Ton und Technik Alexander Brennecke. Regie Frank Mehrfort. Redaktion hatte Winfried Sträter.